Hannes und ich, eher bekannt als die Digisaurier, nehmen euch live mit auf eine persönliche Zeitreise durch ein halbes Jahrhundert Apple-Geschichte. Am 8. Mai 2026 im Oldenburger Computermuseum.
Genau wie Christian sagt, kein trockener Rückblick, keine Wikipedia-Zusammenfassung, sondern echte Geschichten, die so nur erzählt werden können, wenn man selbst dabei war. Wir erzählen zum Beispiel, wie Christian einmal das Betriebssystem eines frühen Macs in den Papierkorb verschob, weil er dachte, Apple würde das mit einer Warnmeldung verhindern. Tat Apple nicht. Und wir waren kurz vor einer wichtigen Veranstaltung.
Ach, erzählen wir das? Dann erzählen wir aber auch, dass dein erster Mac eine Emulation auf dem Amiga war. Mit zweifelhaften Quellen, was die Software betrifft. Kurz und gut, wir plaudern aus dem Nähkästchen. Und ihr seid hoffentlich dabei.
Am 8. Mai 2026. Live und persönlich im Oldenburger Computermuseum. Mitten in einer tollen Apple-Sonderausstellung. Ab 17 Uhr.
Manchmal sind die besten Gespräche die gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Das, was ihr jetzt hört, ist also eigentlich gar nicht für eure Ohren gedacht gewesen. Erlaubt mir darum diese kurze Vorbemerkung zu diesem Podcast. Dieses hier war ursprünglich eine Vorbereitung. Hannes Rückheimer und ich machen am 28. März einen digitalen Monatsspezial zu 50 Jahren Apple. Und ich wollte vorher mit unserem Gast für diese Sendung, Georg Albrecht, in Ruhe reden, Stoff sammeln, herausfinden, welche Geschichten er hat. Georg war von 1999 bis 2012 Pressechef von Apple in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er war dabei, als Apple noch ein Zirkus war, der nach Struktur rang. Als man einen einzigen iMac in einem Mediamarkt ausstellte und dann jemand anrief und sagte, ein Kunde hat das Ding gekauft, es ist keiner mehr da. Er war dabei, als das iPhone vorgestellt wurde und gleichzeitig eine Falschmeldung aus Deutschland um die Welt ging, die er dann den ganzen Tag einfangen musste. Hannes hatte mir vorab seine Fragen geschickt, weil er an dem Tag, wo ich das Vorgespräch gemacht habe, keine Zeit hatte. Fragen, die er Georg stellen wollte. Der Hannes ist also in diesem Gespräch zwar nicht zu hören, aber ihr werdet seinen Einfluss spüren. Betrachtet ihn als einen, der im Hintergrund mitdenkt. Was ihr jetzt hört, ist also kein klassisches, aufbereitetes Podcast-Interview. Es ist ein echtes Gespräch, so wie es war, mit allem, was dazugehört. Umwegen, Lachen, Erinnerungen, die sich gegenseitig ergänzen. Und Georg hat zugestimmt, dass wir es so veröffentlichen. Ich bin froh, dass er es getan hat. Und ihr hoffentlich auch, wenn ihr es gehört habt. Viel Vergnügen.
Der Digisaurier-Talk.
Von peinlichen Momenten, fantastischen Tagen und einem Wanderer zwischen den Welten. Zu Gast
Georg Albrecht, 13 Jahre lang Apples Stimme in Deutschland.
Meine erste Frage an den Georg war eigentlich ziemlich logisch. Wann bist du eigentlich zu Apple? Und du bist ja von einem besonderen Ort gekommen.
Ich kam von Intel, genau. Genau, das war, ich bin ab gestartet am 1. April 99.
Das war kein Scherz, das war ernst. 1. April bist du von Intel zu Apple.
Genau, ich war noch im März auf der CeBIT für Intel und am 1. April habe ich bei Apple angefangen und hatte einen Tag Pause dazwischen. Da war ich im Kino und habe mir, was habe ich mir angeschaut? Toy Story, glaube ich. Ich dachte, ich muss mich mal informieren, was die Firma noch, was Pixar macht. Und wir hatten eine rauschende Feier bei Intel in der Kantine bis 3-4 Uhr früh. Ausschlafen, Kino und am nächsten Tag ging es los. Ein Donnerstag, Gründonnerstag, 1. April.
Aber ist denn der Gedanke quasi zum Klassenfeind zu wechseln? Also Intel und Apple war ja zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt eine innige Freundschaft.
Nein.
Schräg?
Das war natürlich schräg, beziehungsweise die PC-Journalisten, mit denen ich zu tun hatte, die haben sich gewundert. Ich kannte ja durch Intel eine ganz gute Bandbreite, aber die Mac-Journalisten, die brauchten erstmal so ein bisschen Tuchfühlung. Also die waren so ein bisschen vorsichtig, wer kommt jetzt da? Und dann hat aber einer der Leitwölfe dieser Mac-Community, Volker Ribatsch, Herausgeber von der ältesten europäischen Mac-Zeitschrift, MacUp gesagt, das passt schon so, wir brauchen so jemand wie dich jetzt mal in unserem Lager. Und dann war das Eis gebrochen. Und aber ich habe immer noch so gemerkt, die ersten Monate, die Leute wollten, also vor allem die Journalisten, die wollten mich so persönlich alle kennenlernen. Wie ist denn der so drauf, wenn der von Intel kommt?
Also ich kann mich nur erinnern, als du mir erzählt hast, dass du wechselst, sagtest, ich werde wohin gehen, sei nicht überrascht, das wird Apple sein. Das war kurz vor dem Change irgendwie. Also so da hast du das ein paar Leuten erzählt, einer davon war ich irgendwie. Ich glaube sogar auf der CeBIT, müsste auf der CeBIT gewesen sein. Auf der CeBIT
im März, genau.
Ja, und dann dachte ich zu Apple und war irritiert und dachte mir, erstens werden die Intel-Kollegen das als Verrat empfinden und werden die Apple-Leute vor dir Angst haben. Ist eins von beiden letztendlich so gewesen?
Ja, verraten haben sie sich nicht. Sie haben sich nur gewundert, die Intel-Leute, aber die Macintosh-Gemeinde, die waren so ein bisschen skeptisch, also vorsichtig. Jetzt ist schon was dran an der Einschätzung. Mir hat auch ein Journalist geschrieben, Georg, du hast doch Familie, Apple wird doch jetzt übernommen. Damals waren die Kandidaten das Disney oder Sony. Mhm. Apple übernimmt. Mhm. Macht es bloß nicht. Die Mail habe ich natürlich aufgehoben. es war aber auch so, es war 99 vieles wackelig. Der iMac lief so lala, der lief in Deutschland nicht so gut, weil er so hoch gepreist war. Man kann sich eigentlich heutzutage überhaupt nicht vorstellen, welch schwierigen, desolaten Zustand Apple war damals, 99 und 97, 96, 97 wurden ja zwei Drittel der Mitarbeiter entlassen. Also ich war Mitarbeiter Nummer 7651 und zwei Jahre vorher waren es 18.000 Mitarbeiter. Also man kann sich wirklich nicht vorstellen. Steve hatte natürlich schon eine Vision im Kopf, aber es war alles sehr, sehr wackelig. Deswegen, ich meine, also Intel war für mich wahnsinnig strukturiert geplant. Wenn du eine Chipfabrik managen kannst, und Intel hatte damals 16 Chipfabriken, eine Chipfabrik mussten sie verpacken, weil die war in der Nähe von dem Mount St. Helens, der ausbrach. Ja. Und die haben die Chipfabrik durchgebracht. Wahnsinnig strukturiert, genau, exakt. Dann kam ich zu Apple und es war wie ein bunter Zirkus praktisch, der noch nach Struktur rang, aber mit dem iMac schon ganz gut unterwegs war. Und das war so 99, 1. April. Dann kam im Juli das erste iBook in Blau und Orange. Blau in Bondi Blue, weil Steve war an dem Bondi Beach in Australien und hat gesagt, das Blau brauche ich, so muss es sein. Und und dann ging eine wilde Reise los, bis September 2012 dabei. Also fast 13 Jahre, ja.
Aber als du da hingehst, du hast ja selbst gerade schon gesagt, Apple war ja damals nicht nur erfolgreich, um es so auszudrücken. Bist von einem Platz, wo man sagt, ey, da kannst du wahrscheinlich alt werden, ja? Bist du weggegangen. Warum?
Weil ich wollte was Neues. Also ich brauchte einfach was Neues. Nach 4 Jahren kannte man sozusagen, wie alles läuft bei Intel mit Prozessoren, schneller, höher, weiter, etc. Und es war beruflich für mich einfach die Chance, vom Pressereferenten zum Pressesprecher, zum Manager, zum Chef für Deutschland und Österreich zu werden. Und das war natürlich eine Herausforderung. Und man war jung, man wollte eine Herausforderung und das hat sich dann doch als... Ich war, jetzt muss ich überlegen, ich war... 36 war ich. Ja.
Ja.
36.
Da hat man ja auch einiges vor sich, ne?
Hat man auch einiges vor sich. Und klar, wenn dann manche skeptisch sind, fragt man sich auch, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war eine tolle Zeit, es war eine wilde Zeit, es war sehr intensiv natürlich. Aber es hat einen auch irgendwie weitergebracht. Aber es war immer ganz gut, als später dann Apple wahnsinnig gut lief, dann ab, als der iPod sich so 2002, 2003 sich gut verkaufte. Es gab noch 2006 einen Gehaltsfreeze, da wurden Gehälter nicht erhöht. Aber als es dann wirklich gut lief, habe ich die neu zu Apple kamen, mir gesagt, immer schön am Boden bleiben, nicht abheben. Es gab auch andere Zeiten. Und dann guckten mich alle immer groß an.
Klar, die Firma hat ja eine wechselvolle Geschichte. Das muss man mal so sehen. Also in all ihren Phasen, die sie hatte, irgendwie wie gesagt, die John Scully-Phase, die ich erlebt habe, war ja eine ganz üble Phase in Wirklichkeit. Also gar nicht nur wegen dem Steve Jobs Divorce, sondern auch, weil sie zu dem Zeitpunkt ganz komische Dinge machten. Und John Scully war ein unangenehmer Zeitgenosse irgendwie. Als du dazu gekommen bist, wer war denn dein Vorgänger in Deutschland?
Also mein Vorgänger war Theresa Wermelskirchen, die war vier Jahre, glaube ich, Pressesprecherin, davor eben Renate Knüfer. Ja. Und die war dann Europa-PR und ist aber nach einem Jahr dann auch woanders hin. Die wollte eine andere Branche. Und wir hatten praktisch, also es gab mich und in den anderen europäischen Ländern auch jeweils einen Pressesprecher. Und es war aber ein sehr gutes Team. Also man hat sehr eng zusammengearbeitet. Das war sehr angenehm. Aber wir waren in Deutschland 70 Leute, 99, 70 Leute.
Ja. Und jetzt ist es so, du kommst hierher, kannst du dich an deinen ersten Arbeitstag erinnern? Ja, wer war denn eigentlich der damalige Deutschlandchef? Wer war das?
Das war Peter Dewald. Der ging später dann zu Saarsch. Und wie man sich vorstellt, ich kam an, wurde begrüßt, dann wurde ein Foto gemacht, man bekam sein Badge. Man bekam seine Visitenkarten, hier ist deine E-Mail-Adresse, hier ist dein Rechner und los geht's. Und dann war erstmal 4 Tage Pause wegen Ostern und dann ging's schon los. Dann wurden dann im Mai neue Powerbox vorgestellt. Im Juli war eine Macworld in New York, wo die 2 iBooks kamen. Und in der Zeit gab es einen Apple-kritischen Film, wo Noah Weil von Emergency Room Steve gespielt hat. Apple war nicht amused, aber Steve hat es dann doch irgendwie gefallen. Und als er dann auftreten sollte auf der Bühne im John Jacob Javits Center in New York, trat zuerst Noah Weil auf als Steve Jobs und hat es aber perfekt gemacht. Und ich, neu wie ich war, applaudiere gleich. Und die Apple-Journalisten und Jünger um mich herum zischten nur. Das ist doch nur eine Weile, das muss man doch sehen auf die Entfernung. Ich meine, dass ich 12 Dioptrien habe in den Augen, das wussten sie nicht. Aber habe dann sofort gemerkt, die kennen sich alle aus. Und es gab ja damals noch kein Social Media. Das heißt aber, es gab, Apple hatte wahnsinnig viele Fanclubs. Der größte, typisch Deutschland, Mac e.V., der größte Fanclub weltweit. Mit tausenden Mitgliedern. Und die haben immer alles beobachtet, was wir so machen und kommentiert. Mhm. Auch wo ich in Urlaub hinfuhr und so. Also ohne Social Media gab es schon so eine Community. Aber das war natürlich wahnsinnig lustig eigentlich da, dass ich nur eine Weile für Steve hielt.
Apple war ja eine der ersten Firmen, die ich kennenlernte in der Zeit noch ganz, ganz früh. Hypercard und solche Dinge, wo es eine Gruppe gab, die nannte sich Apple Fellows. Und Hypercard zum Beispiel wurde von einem von diesen Leuten entwickelt irgendwie. Das waren einfach Freunde von Apple, die haben zusammen mit den beiden Steves irgendwie Sachen gemacht und Ideen entwickelt und irgendwie Dinge getan. Einfach nur, weil sie es konnten und weil sie Lust dazu hatten. Also heute würde man sagen, eine Open-Source-Community oder so, ich weiß nicht. Aber damals waren die einfach so drauf und das war eine wirklich sehr andere Welt. Und als ich erst mal in Cupertino war und dann war es ja schon doch ein ziemlich großer Campus schon zu dem Zeitpunkt irgendwie, war ich schon sehr beeindruckt. Da waren es noch verschiedene Gebäude an verschiedenen Orten, wo man dann hinfahren musste irgendwie. Und das war schon alles sehr beeindruckend und trotzdem immer sehr familiär in dieser Zeit. War das für dich in Deutschland auch so?
Ja, das war schon auch so. Also es war schon eine Familie und mit der man dann eigentlich wirklich sehr gut zurechtkam. Und natürlich hatte Apple natürlich größere Ambitionen. Sie wollten natürlich schon mehr in den Massenmarkt gehen. Sie waren die Underdogs jahrelang. Und das ist ganz klar und man kann sich es heute wirklich nicht vorstellen, aber es ist ja auch das Interessante, diese Entwicklung da nochmal zu rekapitulieren. Bis hin zu, dass sie eigene Stores entworfen haben und über eigene Stores verkaufen, dann schon vorher natürlich durch den iPod und den iTunes Store und dann auch iPhone mit dem App Store. Also ich weiß noch, als die Pressemitteilung kam zum App Store, die kam um 3 Uhr nachts, ich habe sie mir 4-mal durchgelesen, um wirklich zu verstehen, was da dahinter steckt. Aber die Dimension, dass ich sozusagen durch den App Store Millionen Kreative weltweit eine Chance gebe oder nutze, wie man es nimmt, dass die sozusagen mein iPhone und dann später Google Store auf Android sozusagen das Smartphone wirklich zu einem machen, was es heute ist, als wahnsinnig wichtiges Tool, was irrsinnig viel kann. Diese Idee, da brauchte man etwas, um das nachts um 4 Uhr zu verstehen. Was da
also ich brauchte steckt, länger ja. als nur eine Nacht. Tatsächlich, ich habe zuerst gesagt, was soll ich damit? Ich habe die Smartphone-Idee erstmal völlig verpennt. Das ging schon beim iPod los, weil ich dachte, okay, ein MP3-Player kenne ich schon. Also der wurde ja sehr gehypt und für mich war es erstmal nur ein Musikplayer, kannte ich. Also gab es in Varianten, Sony hatte mit seinem eigenen System, AirTrack, glaube ich, hieß das, da gab es die MP3-Player, also die waren alle nicht sonderlich toll und auch nicht super zu bedienen, das ist ungenommen. Aber erstmal dachte ich, jetzt feiert er sich für etwas oder sagt, ja, klar gibt's das. So. Also das, und dadurch war ich super skeptisch. Dann kam eben dieses Thema mit dem iPhone, ging es mir genauso, was soll das? Ich glaube, beim iPad habe ich das erstmal gesagt, du solltest aufpassen, was der Mann in Cupertino vorstellt, weil das spielt dann doch eine Rolle. Wie gesagt, ich hatte einfach einen Abstand. Hannes war immer sehr begeistert. Ja. Ich hatte immer so einen Abstand zu den Dingen, was nicht zwangsweise gerecht war, was einfach nur so sich entwickelt hatte irgendwie. Aber als du angefangen hast, war es schwierig. Wann kam der Moment, wo du das Gefühl hattest, du bist jetzt bei einem Laden, wo du auch, sag ich mal, deine Miete in Zukunft zahlen kannst und deine Familie ernähren kannst, weil am Anfang hattest du ja sicherlich auch Sorge, wie lange geht es hier gut? Es gab ja auch viele Gerüchte rund um Apple.
Ja, also sehr, sehr viele Gerüchte. Also sozusagen emotional der Moment war schon, dass ich merkte, wow, das ist sozusagen beruflich von den Stories, die sie haben, da geht was weiter. Und das war schon im Juli 99, als die zwei iBooks kamen. Ich ging durch New York und überall hatte Apple plakatiert, überall. Also wirklich überall, wo man sich vorstellen kann und nicht vorstellen kann. Und so eine Sicherheit hatte ich dann schon so ab 2000 eigentlich entwickelt. Er hat auch dann er nannte sich iCEO, hat das I gestrichen, war dann der CEO. Das hat sich dann schon, dann das war dann ab 2000 dann eigentlich schon schon sicher. Man kriegt ja ein gutes Gefühl, wenn du Meetings hast, Gespräche mit Amerikanern, mit europäischen Managern. Europa hatte einen sehr guten, jahrelang, über 10 Jahre, einen sehr guten Europachef, Pascal Cagny, der sehr genau wusste, was er tut, der gut mit Steve konnte. Also wirklich einen guten Mann. Und klar, dann waren natürlich die Produkte waren interessant, aber es war auch sozusagen noch 2000 auf der CeBIT, da musste man die Apple-Manager schon ein bisschen wie Sauerbier anbieten. Viele Journalisten dachten so, naja, es ist schon ganz nett, was ihr da so macht und man schaut mal hin, aber so richtig ernst zu nehmen ist es noch nicht, aber das kam dann alles so im Lauf der
Zuerst halt wirklich dieses Gefühl, das sind die mit dieser zweiten Plattform, die eigentlich eh keiner mehr braucht, irgendwie die Grafiker. Und dann muss man auch dazu sagen, es gab ja auch in den Büros wirklich auch Grabenkämpfe. Ne? Also die beispielsweise in Zeitschriftenredaktionen, die Grafiker wollten unbedingt mit Mac arbeiten und die Redakteure mit dem PC. So, das war nicht unbedingt optimal in dieser Phase irgendwie. Also da gab es auch Glaubenskriege eigentlich, ne?
Ja. Und ein ganz großes Missverständnis, was sozusagen das Windows-Lager, das es früher gab, hatte, war, naja, die schauen ja nur schick aus, denen geht es ja nur ums Design. Das ist eigentlich ein ganz fundamentaler Fehler. Design ist auch wichtig, aber das Entscheidende war im Mac, klar ist man im goldenen Käfig, da bricht man nicht aus, aber es läuft alles zusammen, es funktioniert. Du musst dich nicht auskennen mit dem Computer. Du musst ihn wie beim iMac einstecken, einschalten und losgeht. Natürlich haben alle wahnsinnig protestiert. Was? Kein Floppy-Disk mehr? Was kriege ich da drauf? 1,5 MB und so. Was macht der jetzt mit USB? Ich war bei Intel in den Labors in Portland, hatte den ersten USB-Stecker der Welt in der Hand und Gary Pforzheimer, so hieß der Manager, sagte mir, das wird mal ganz wichtig werden. Seit Jahren arbeite ich an diesem Ding. Keiner der PC-Hersteller baut dieses Ding ein. Ich werde noch mal wahnsinnig, aber irgendwann, Georg, ich sag's dir, irgendwann wird sich durchsetzen, mein USB-Stick. haben wir damals gefilmt mit dem Günther Alt für eine Sendung auf Wieso. Und dann hat Andy Grove, der mit Intel-Chef, der mit Steve Jobs eng befreundet war, gesagt, ja, Apple hat es halt einfach hingekriegt. Wir haben es der PC-Industrie gepredigt, aber Apple hat es dann einfach gemacht, Sachen radikal abgeschafft, wo alle rumschreien, aber dann hat sich USB doch durchgesetzt und ist ja jetzt schon mit USB-C und was weiß ich vollkommen etabliert sozusagen. Also das war auch ein Punkt bei Apple, natürlich immer auch gewisse Brüche. Wir haben dann eben viele geschrieben, ja, ihr mit eurem iMac, da kannst du überhaupt nichts speichern. Was willst du mit USB? Das bringt doch nichts. Und naja, aber es waren Stories. Und als Pressesprecher brauchen wir natürlich auch Stories, auch ja. wenn sich andere drüber aufregen. Also
als du angefangen hast, du kamst ja von der PC-Welt, musstest du erstmal Mac lernen oder wie ging es dir beim Umgewöhnen? Viele tun sich ja damit schwer.
Ja, also ich, es war gleich am Anfang so wahnsinnig viel zu tun, dass ich hatte einen Trainer, der saß in der Firma, in einer Firma nebenan im gleichen Gebäude und der war immer auf Abruf bereit, aber wir mussten es immer wieder verschieben. Und ich habe mich dann einfach Learning by Doing einfach so schnell eingearbeitet und war dann überrascht, dass...
Nur Ostern.
Das hat sich schon ein bisschen hingezogen, dass ich dann damit auch warm wurde praktisch.
Okay. Deine erste Begegnung mit Steve Jobs, wann war die?
Die war im Juli in New York 1999. Es gab eine eigene Session für Journalisten, wo er saß und Jonathan Ive, der Designer, der war ja seit 93 schon da und wurde aber erst durch Steve so richtig wach geküsst. Und die saßen am Barhocker und erzählten so, was sie sich gedacht haben bei dem iBook, warum, wieso, weshalb, man konnte Fragen stellen. Und am Schluss, als fertig war, konnte man auch sich kurz vorstellen und kurz plaudern. Aber es war jetzt nicht lang, weil alle mussten weiter. Also es war nur kurze Zeit. Und dann immer wieder mal sah man sich bis hin zu 2007, als in Berlin, im Telekom-Gebäude in Berlin, Steve gesagt hat, dass er die Telekom nimmt als Partner, um das iPhone in Deutschland zu launchen.
Hast du denn jemals wirklich ein langes Gespräch mit Steve Jobs führen können? War es immer nur dieses Hinkommen, Anhören, Umsetzen und weiter?
Nein, es war immer eigentlich eher kurz, muss ich sagen. Also es war eigentlich eher kurz. Ich habe natürlich für ihn auch Briefing Notes geschrieben, mit welchen Journalisten spricht er da. Oder auch vor Einführung des iTunes Stores in London für Deutschland, Frankreich, England 2004 über den deutschen Musikmarkt, so eine Analyse und so. Und dann war die Vorstellung, und da Alicia Keys hat zuvor gespielt am Klavier und dann stand er da mit Alicia Keys, die Journalisten, um ihn rum in einer riesigen Traube. Und der Kollege vom ZDF wollte einfach ein paar Soundbites, ein paar Sätze haben von ihm. Und er kam aber gar nicht richtig hin, sondern die Kamera hielt drauf und der Tonmann mit seiner langen Angel hat von oben den Ton genommen. Und Steve hat aber ganz konzentriert gesprochen und hat aus meinem Skript oder beziehungsweise was ich ihm geschrieben habe, in Ruhe zitiert. Und es war total ein Gewurle um ihn rum. Aber er war super fokussiert. Da habe ich erstmal gemerkt, was es ist, wenn einer wirklich fokussiert ist. Auch wenn 100 Leute um einen ringen und irgendwas wollen von ihm, ein paar Sätze. Das war sehr beeindruckend, sehr cool. Und kam auch so im Heute-Journal, wurde dann gesehen.
Jetzt muss ich eine kleine Korrektur einschieben, um mich kurz dazwischen zu Wort zu melden. Im nun folgenden Teil geht es um ein Missverständnis, das ich ausgelöst hatte. Ich hatte Hannes Papier nicht gründlich genug gelesen und dachte, er und Georg wären zusammen in Japan gewesen. Das war aber nicht so. Aber das hat nicht Hannes falsch erzählt oder so, sondern ich habe es einfach falsch gefragt. Der Hannes erzählte mir, dass er 2001 mit dir in einer Keynote in Japan saß und er sagte, er hätte dich selten so aufgeregt erlebt wie da. Und Steve Jobs hatte ausnahmsweise einen Anzug und eine Krawatte irgendwie. Was war das Besondere?
Also es war so, der Hannes war in Japan, in Tokio. Ich war in Berlin. Wir haben das damals live übertragen in den Gravis Store in Berlin. Mhm. Und wir waren deswegen, ich war in Berlin, aber ich war mit Hannes in Kontakt. Ich war deswegen aufgeregt, weil all die Produkte, die er gezeigt hat auf der Bühne, hatten wir auch in Berlin da, in einem Laster, versiegelt etc. Und während der Keynote wurden die in einem Nebenraum schon aufgebaut. Das heißt, die Journalisten haben gesehen, das hat er in Tokio vorgestellt, Keynote war vorbei.
Da tut sich was.
Ich mache die Türen auf und da stehen alle Produkte schon. Und das war natürlich ein toller Effekt, der sehr geschätzt wurde, aber da war man natürlich schon nervös, weil dann soll nichts schief gehen, weil natürlich die Überraschung, das Überraschungselement war damals sehr wichtig auch für Apple, dass niemand das Teil vorher gesehen hat. Also beim allerersten iMac, der kam im Mai 97 oder 98, 97, mhm. nee 98, das habe ich nicht, muss ich nachschauen. Mhm. Da wussten genau weltweit 50 Leute, wie das Teil ausschaut. Der hat aber schon sein CE-Siegel bekommen. Und die verschiedenen Prüfungen mussten gemacht werden vor den TÜVs dieser Welt, dass er die Zulassung hat. Dazu wurde der Rechner aber so umgebaut, dass man ihn nicht erkannt hat. Also das ist heutzutage sehr schwer, so ein Geheimnis so lang zu behalten. Aber das war damals, hat es funktioniert.
Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Und es gab ja auch immer wieder irgendwelche Apple-Blogger, die dann irgendwelche Geräte irgendwo in der Bar gefunden haben oder glaubten, sie gefunden zu haben. Oder die Tochter von irgendjemand hätte den neue Tralala benutzt oder so ähnlich. Also das war ja immer wild und wirr. Aber es war ja auch ein Bestandteil des Konzeptes, dass es immer Gerüchte gab und Vermutungen gab. Und ich hatte den Eindruck, Apple schürt das ein Stück weit auch, dass viele sich, bevor dann wieder ein Event ist, über alles Mögliche spekulieren, was kommt. Ich hatte den Eindruck, das ist euch nicht Unrecht, oder?
Also Unrecht war es nicht. Nee. Also Unrecht war es natürlich nicht, denn Spekulationen zeigen einfach ein Interesse der Leute oder schaffen ein noch stärkeres Interesse. Also das war schon ganz, das war schon ganz praktisch eigentlich.
Was war denn dein größtes Desaster, was du bei Apple erlebt hast? Für dich persönlich, für die Firma?
Das weiß ich noch ganz genau. Das war der Tag nach dem iPhone-Launch. Ein Journalist von Reuters in Deutschland hat verwechselt. An dem gleichen Tag wurde auch Apple TV vorgestellt, aber das war jetzt nicht so die Hauptmessage, natürlich das iPhone. Schrieb aber, dass im iPhone ein Intel-Chip drin ist. Dabei war im Apple TV ein Intel-Chip. Welcher Chip im iPhone war, das hat Apple damals nicht gesagt. Und die Story ging raus von Reuters Frankfurt in die ganze Welt. Die Aktie von Intel ist gestiegen. Und ich war eigentlich total euphorisch, weil wir hatten wahnsinnig viel Berichterstattung über das iPhone im Januar, als es vorgestellt wurde, 2007. Es ging zum Kiosk und auf allen Tageszeitungen waren wir vorne drauf. Zugleich musste ich aber diese Falschmeldung einfangen, was sich dann bis zum Abend hingezogen hat. Also Höhenflug und Desaster in einem Tag, da war ich wirklich am Schwitzen.
Und du wurdest auch verantwortlich gemacht für diese Falschmeldung oder hat man nur gesagt, hilf mit?
Man hat gesagt, hilf mit. Bisschen war es auch so, man war etwas verwundert, wieso kommt da aus Deutschland so eine Meldung. Wir haben es dann eingefangen und dann hat Reuters das auch korrigiert, aber erst nach einigen Stunden. Aber das war ein intensiver Tag. Unvergessen, fällt mir auch eben sofort ein.
Der Hannes hat mir dann gesagt, 2001, da seid ihr aber dann wirklich unterwegs gewesen, nicht nur in Berlin im Gravis Store, sondern 2001 habt ihr eine Pressereise zum Apple Headquarter gemacht und es gab als ein Aspekt MacWorld einen Besuch der Garage, was die eigentlichen Besitzer nicht so begeisterte. Ne?
Ja, damals war es so, also man wusste, wo die Garage ist und wir sind da hingefahren und haben Fotos gemacht, aber ich war an dem Tag deswegen nervös, weil wir waren auch noch in dem Headquarter im Infinite Loop, also das Infinite Loop, weil da die Straße wie im Kreis um das Gebäude geht. Und ich war da mit 16 deutschen und österreichischen Journalisten, ein Ameisenhaufen. Ein Journalist musste unbedingt online gehen, hat gleich mal das Ethernet-Kabel von dem iMac am Empfangsdeck ausgestöpselt und in seinen Rechner getan. Was security-mäßig eigentlich jetzt nicht so toll ist. Aber ich kannte den Journalisten gut, ich weiß, der macht keinen Unsinn. Aber diesen Ameisenhaufen da über den Campus zu führen, das war schon was. Deswegen war ich da etwas nervös. Und dann waren wir noch am Flughafen und ich hatte im Apple Store zwei Schweizer Taschenmesser gekauft mit Apple-Logo drauf. Tu die ins Handgepäck. Was natürlich ein Wahnsinn war. Mein Gott, man ist ja Kindermädchen gewesen auf Pressereisen. Und also die am Flughafen, die waren überhaupt nicht amused. Ich musste nochmal einchecken, nochmal von vorne. Und der Hannes und ich, der Hannes dachte, okay, den Flieger, den kriegen wir nicht mehr. Und dann habe ich mich wahnsinnig beeilt. Und dann sind wir beide zum Flieger gerannt, wie die Wahnsinnigen. Und das war dann die Situation, alle saßen im Flieger, Stewardessen, auch Piloten. Und wir mussten durch die Reihen gehen und wir bekamen diese Blicke, wegen euch warten wir hier schon 20 Minuten. Und wäre ich im Boden versunken.
Das ist immer, wenn du mit Verspätung zum Flieger kamst und alle guckten dich böse an, das war schon immer schlimm genug, aber in dem Fall waren doch die Leute auch drin, die eigentlich ja auf deren Wohlwollen oder deren Mitarbeit du ja angewiesen warst, nämlich die Journalistenkollegen, die saßen ja da auch mit drin.
Ja, die saßen auch mit drin. Irgendwie.
Aber Hannes sagt, es wäre halt ungewohnt. Ungewohnt für ihn gewesen, weil du immer so ruhig gewesen wärst. Sag mal, 2005, also du bist ja 99 von Intel zu Apple. Und 2005 muss für dich ja ein fürchterlicher Tag gewesen sein, weil plötzlich hat dein alter Arbeitgeber was mit Apple zu tun gehabt. Da kam nämlich das Thema Wechsel PowerPC zu Intel-Prozessoren. Wie ging es dir an dem Tag?
Der Tag war total super, weil den ganzen Tag riefen mich frühere Intel-Kollegen an, Georg, da ist heute irgendwas mit Apple, aber wir wissen nicht was. Ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nichts, lass mich überraschen. Dann war abends die Keynote und da war Andy Grove auf der Bühne und dann sagte Steve, ja, wir gehen jetzt rüber auf die Intel-Plattform. Wir hatten ein Team bei uns, was jahrelang so alles umprogrammiert hat, umgeschrieben hat, dass es auf Intel läuft. Und dann schrieben mich viele Journalisten an und sagten, ach, jetzt wissen wir, Georg, warum du vor 6 Jahren zu Apple gegangen bist. Also es war sehr lustig. Ja, es war sehr, sehr amüsant der Abend. Doch, war sehr,
heute wäre es eine Verschwörungstheorie wert, irgendwie darüber nachzudenken, ob du die Vorhut warst.
Ja,
aber also, wollte ich gar nicht anfangen. Aber was mich schon frage ist, war es denn für dich ein Vorteil, weil du kanntest Kollegen oder waren es nur noch Leute, die du eigentlich auch gar nicht mehr kanntest nach so vielen Jahren?
Doch. Es waren auch Kollegen, die ich kannte natürlich. Aber sozusagen die Steuerung dieses ganzen Wechsels von den Prozessoren her, das lief alles in den USA praktisch ab. Also da war ich natürlich nicht involviert. Er hat es in der Keynote, die ja immer sehr plastisch, sehr visuell interessant waren, sehr witzig rübergebracht, dass dieses geheime Team von 15 Programmierern war, das Chip-Experten, die da jahrelang nicht sagen konnten und was sie arbeiten, die das vorbereitet haben. Und der Wechsel ging auch eigentlich relativ gut vonstatten. Also das war amüsant, muss ich sagen, für mich. Und ich habe dann auch mal bei einer Keynote Andy Grove getroffen, wie er mit Steve sprach und dann bin ich einfach hin. Hab nochmal beiden die Hand geschüttelt und Andy Grove, der hatte ein sehr gutes Gedächtnis. Der konnte sich sogar noch an mich erinnern.
Ich hatte mit ihm auch dreimal Interviews und wusste immer, also nicht nur vom Briefing, sondern er wusste, wer ich bin und was ich mache. Ja, weil wir haben uns dreimal getroffen. Das längste Interview war das über das Thema War of the Eyeballs auf einer CeBIT. Da ging es um dieses Thema eben der Krieg um die Augäpfel und diese Dinge. 2001 gab es ja die Keynote, auf der der iPod und Apple Music vorgestellt wurde. Und dann kam diese iPod-Generation und dann kam dieses iPhone. Dann hieß es, der iPod Touch ist sozusagen sowas für Arme. Wann hast du verstanden, dass dieses, was da so Stück für Stück in den Markt kommt, auch skeptisch beäugt wird von verschiedenen, dass es wirklich was Großes wird, diese ganze mobile Geräteabteilung?
Also eigentlich, als der deutsche iTunes Store kam, 2004, weil 2001 der iPod und dann, als man dann sozusagen man musste das ja selber ausprobieren, wie lädt man den iPod, wie spielt man da Musik drauf ab, Filme, TV-Sendungen, Podcasts. Damals hatte Apple ja auf seiner Website das größte Podcast, oder Podcast war der letzte Schrei. und sind dann aber irgendwann in die Versenkung versunken, also waren plötzlich nicht mehr so trendig und dann eigentlich fast weg. Und jetzt ist ja...
Sind sie wieder voll da.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also da wurde mir klar, als ich dann selber und dann auch meine Kinder das wahnsinnig leicht bedient haben. Wir haben da mal gezählt, wir hatten 27 verschiedene iPods zu Hause. allen Farben.
Okay, du hattest Mitarbeiterrabatt.
Ja. Und da war mir klar, dieses Zusammenspiel iPod und iTunes, da ist die Idee. Und deswegen war mir schon klar, beim iPhone, da wird auch noch was kommen, sozusagen, was das abrundet. Und natürlich auch sozusagen diese generell Apple eher nischig jahrelang. Und wenn man dann in den Massenmarkt kommt, also meine E-Mail-Adresse war die einzige auf der deutschen Apple-Website. Das heißt, viele haben sich bei mir, bin die Service-Hotline, haben sich bei mir gemeldet. Und ich habe dann das schon raus gehabt, wie ich das irgendwie handle. Aber wenn Apple ist dann sehr, sehr schnell gewachsen, fast zu schnell. Also wir waren ein bisschen wenig Mitarbeiter eine gewisse Zeit. Aber das wurde mir dann, also eigentlich muss ich sagen, das wurde mir mit dem deutschen iTunes Store, wurde mir das klar, dass da doch ein gutes System dahinter steckt und dass das rund läuft. Genau.
Du hast gerade gesagt, Apple ist sehr schnell gewachsen, fast zu schnell. Was waren denn die Wachstumsschmerzen, die du gespürt hast, abgesehen davon, dass jeder versucht, deine E-Mail-Adresse Support zu kriegen?
Also da habe ich es deutlich gespürt und auch wenn man merkt, wir bräuchten eigentlich jetzt mehr Leute, um Themen auch zu vertiefen oder besser zu handeln. Oder auch dann wollten sehr viele Apple-Händler werden. Der Retail-Bereich im Retail-Markt, 1999 versuchte man da wieder Fuß zu fassen. Und dann war ein iMac ausgestellt im Mediamarkt Landshut. Das war so der Startpunkt, wie es wieder losgeht. Und da war ich gerade ein paar Wochen dabei und dann kam die Nachricht, ganz schrecklich, ein Kunde hat den iMac im Mediamarkt weggekauft, jetzt ist da keiner mehr. Da habe ich mir gedacht, okay, also da haben wir echt noch ein Problem. Also wenn man im Retail sein will, da muss man sich schon alles aufstellen. Also, aber im Nachhinein ist es einfach so wahnsinnig lustig. Witz.
Die Bibliothek musste geschließen, weil einer hat das Buch geklaut.
Also, einer hat das Buch geklaut, so, genau.
So ungefähr.
Von Otto ist es, genau. Ja, genau.
Aber sag, so wie du es beschreibst, ist es ja so, dass das Unternehmen in dieser Zeit, wo du da warst, auch immer noch seine Wandlungen hatte. Du hast dich irgendwann sicherer gefühlt, hast du gehabt, es läuft jetzt soweit. Aber gab es, während du dort warst, nochmal Momente des großen Zweifels?
Nee, eigentlich nicht. Nee, gab es eigentlich. Also Zweifel, dass es richtig war, dass ich da zu Apple bin, oder meinst du, ob's
Zweifel überlebt, an der Strategie, oder? An der Entwicklung. Es gab ja durchaus Phasen eben der Power-PC und so, da haben dann schon Leute gesagt, was machen die denn jetzt irgendwie? Jetzt machen sie was mit Intel. War das nie ein Moment, der dich triggerte, oder hast du gesagt, nö, ich bin da sicher, die machen alles richtig?
Naja, alles macht man als Unternehmen nie richtig. Also der Cube zum Beispiel, der Cube war ein wunderbarer Rechner, war wirklich toll. Aber er hatte eben auch paar Fehler und man hat es dann nicht weiterverfolgt. Aber die Entwicklung sozusagen, einen Rechner in so ein kleines Gehäuse zu bringen, war dann auch beim zweiten iMac mit dieser weißen, halben durchgeschnittenen Melone als Gehäuse und ging dann in den Mac Mini. Also viele der Forschungen, die gemacht wurden, gingen auch in weitere Produkte. Auch die Gruppe, die den Newton brachte. Der Newton war ja seinerzeit eigentlich zu weit voraus, aber kam zu früh. Auch davon ist vieles noch auch ins iPhone eingeflossen. Also man hat sozusagen das Wissen dann schon genutzt, aber also große Zweifel, nee, hatte ich dann nicht mehr, muss ich sagen.
Also der Newton war für mich der Moment, wo ich gefühlt komplett das Gefühl hatte, jetzt stirbt Apple gerade, weil da war, es wurde was versprochen, das Gerät, sind wir uns, glaube ich, alle einig, hat es nicht gehalten. Selbst bei der ersten Vorführung hat es ja Fehler gemacht, die zum Glück damals keiner so richtig gemerkt hat, aber es tat nicht so. Und es hatte primär damit zu tun, dass John Scully offensichtlich auf die Titelseiten wollte mit dem Newton, indem er das Ding auf der Comdex, glaube ich, oder CS oder hochhielt. Das heißt, also es war ein hochgradig persönlich von Scully getriggertes Ding, dass das sein muss. Und ich weiß, ich habe damals in Cupertino mit Entwicklern gesprochen, die sagten, wir haben keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen, weil wir waren 3 Monate vor Messe und das Gerät war noch ein Tablet, angeschlossen an 2 Macs, die die Rechenpower reinpackten. So, das war die Situation 3 Monate vor Product Launch. Ich habe dann mit so einem Mockup eine Moderation gemacht damals, glaube ich, keine Ahnung, 92 oder so, in den USA. Also es war mal ein Mockup und habe gesagt, okay, das ist das, wovon die träumen. Aber in Wahrheit waren die ganz weit von dem weg. Interessanterweise hat mich viel früher ein Film getriggert, den wirst du kennen, der Knowledge Navigator, wo Steve Jobs oder wo Apple damals zeigte, wohin die Reise gehen könnte, weit, weit vor den Geräten, weit vor iPhone, weit vor, wo man gesehen hat, wie ein Professor in sein Zimmer kommt, das System redet mit ihm und sagt, deine Mutter hat angerufen, vergiss den Geburtstagskuchen.
Ja, ja. Ganz wichtiger Film, ja.
Irre Film, wo man sagt, eigentlich haben sie da alles gesagt, was wir Jahre später noch haben wollten oder hinter dem wir Jahre später hergejagt sind. Da war der Moment, wo ich sagte, die machen so einen Film und dann kommt so ein Produkt raus, das ist nicht Apple. Da war der Moment, wo ich das Gefühl hatte, Apple hat seine Seele verkauft. Das war mein Empfinden. Es ging ja sicherlich vielen anderen auch so. Ja. Wie ging es bei dir?
Also bei mir war es so, ich habe im Kino den Werbespot gesehen für den Newton und war natürlich angefixt, weil ich dachte, wow, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, es wurde was versprochen, was nicht gehalten wurde vom Produkt. Und das ist natürlich was ganz Entscheidendes. Das Produkt muss halten, damit es erfolgreich ist, was es verspricht. Und wenn du dann selber in dem Unternehmen bist und merkst bei einem Produkt einfach, das hält wirklich, was es verspricht. Auch im Juli 1999 kam ja WLAN, also gab es Forschungen, es gab schon WLAN, aber es war praktisch durch das erste iBook wurde WLAN mit dieser Airport-Station, da sprang dann der Marketingchef von einem 7-Meter-Brett auf ein Kissen und während er runtersprang, ging das WLAN auch noch, er wollte nur zeigen, das WLAN funktioniert immer. Das ging dann auch los und wenn du merkst, es kann das, es macht das, was es soll, da entsteht natürlich schon großes Vertrauen. Es hat dann aber lange gedauert, erst als Intel die große Kabel-Up-Kampagne fuhr weltweit, da hat sich WLAN dann wirklich durchgesetzt. Wir hatten zu Hause, mein Sohn fand es natürlich cool mit WLAN und meine Tochter, und die haben dann Kaffee gemacht, also haben halt vorm Haus Saft und Kuchen verkauft und es war das erste Internetcafé, weil wir hatten nur das erste Café mit WLAN in Deutschland.
Aber nicht frei für alle nutzbar, sondern nur für sich selbst, oder?
Ja, wir haben es sogar so eingestellt, dass jeder, der da kam und einen Apfelsaft trank, einen Kuchen, der konnte ins WLAN. Wenn man schon das erste ist in Deutschland.
Ich habe nicht gewusst, dass Familie Albrecht tatsächlich das erste WLAN-Café in Deutschland betrieben hat. Aber weiß ich jetzt auch, habe ich gelernt. Yesterday's future fading from view. Wir müssen jetzt zum Moment kommen, der, glaube ich, schwieriger war. 2011 ist Steve Jobs gestorben und 2015 bist du dann wieder in eine andere Welt, also in die alte Welt, nämlich zu Lenovo zurückgegangen. Bist du weg, weil der Tod von Steve Jobs für dich an der Kultur, an der Struktur was geändert hat oder war es nur mal wieder Zeit für einen Wechsel?
Nein, ich war ja fast 13 Jahre bei Apple sehr intensiv. Ich brauchte eine gewisse Pause einmal. Und nach dieser Pause habe ich mich eigentlich umgesehen und dann kam Lenovo auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte bei Ihnen. Und war von der Produktpalette sehr interessant, sehr weit gefächert. Zu Lenovo gehört ja auch Motorola. Und sie hatten gerade von IBM die ganze Server-Sparte, Storage-Sparte gekauft und mussten die integrieren ins Unternehmen. Man erkannte die sofort, weil die waren die Ex-IBMler, alle mit Krawatte, und die haben sie zu einem gesagt. Und Lenovo als sehr, wie soll man sagen, global denkendes Unternehmen, haben sich alle geduzt und da trug keiner eine Krawatte. Und das hat mich eigentlich alles interessiert, diese Bandbreite, Smartphones, Tablets, Rechner sind ja die Nummer eins, also größte PC-Hersteller der Welt. Von daher, ein Journalist von der CT hat dann gesagt, naja, Georg, du bist so ein bisschen der Wandler zwischen den Welten. Erst in der Intel-Welt, dann gehst du zu Apple, jetzt gehst du zu Lenovo. Dann habe ich gesagt, ja, da muss man halt ganz flexibel sein. Das ist, ist wichtig.
Gut, ja. Das bist du ja offensichtlich. Aber hast du denn von dem Kulturwandel, du warst ja trotzdem ein paar Jahre da, gab es denn gefühlt, zumindest in Deutschland oder insgesamt, einen Kulturwandel, als Steve Jobs nicht mehr da war?
Ja, also ich habe das nur noch eine gewisse Zeit nur noch mitbekommen. Mit Tim Cook war ja, hat er sich ja einen Nachfolger aufgebaut, der auch sehr genau weiß, was er tut. Und viele haben dann gleich gesagt, naja, jetzt hat Apple seine Kreativität verloren, das wird nichts mehr. Aber von diesen ganzen Unkenrufen, das habe ich so oft mitbekommen, all die Jahre, was sich dann doch nicht bewahrheitet hat. Er hat das Unternehmen natürlich noch viel größer aufgebaut. Und die Kultur wurde durch Steve schon so gefestigt und etabliert, auch wie man an Dinge rangeht, wie man Sachen ausprobiert, neu erfindet, dass da schon so vieles gesetzt war. Also habe ich jetzt keinen Kulturschock miterlebt. Da hätte ich noch einige Jahre länger dort bleiben müssen, um sowas genauer beurteilen zu können.
Okay. Also da hast du das Gefühl gehabt, er hat zu stark auch über den Tod hinaus das Unternehmen durch die Personen, die dort jetzt handelten, geprägt. Und darum ist da eigentlich auch nichts passiert. Jetzt bist du aber dann trotzdem zu einem PC-Hersteller, zu Lenovo, also mehr als PC natürlich in Wahrheit, aber grundsätzlich, die, wie du schon gesagt hast, verschiedene Dinge auch zusammengekauft haben. Ich nenne es mal despektierlich so. Und plötzlich warst du wieder in dieser anderen Welt. Was war denn der größte Unterschied in Sachen Innovationsempfinden und Innovationsmachen zwischen Apple und Lenovo dann für dich?
Dass Lenovo natürlich viel großzügiger kommuniziert, auch schon bevor die Produkte kommen. Dass Lenovo natürlich sehr viele interessante Zulieferer hat und wirklich ein globales Unternehmen ist. Also es ist keine chinesische Firma, im europäischen Management ist kein einziger Chinese. Und der amerikanische Anteil durch den Kauf der PC-Sparte, ThinkPad von IBM und dann eben auch die Server-Sparte, ist ein großer amerikanischer Einfluss bemerkbar. Die haben, glaube ich, 7.000, 8.000 Mitarbeiter in den USA, Lenovo. Und gerade der ganze Serverbereich, das ist auch Rechenzentren, das hat mich alles sehr angefixt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Hier in München gibt es mit dem Leibniz-Rechenzentrum auch ein Riesenteil, was von Lenovo kam und auch in anderen Rechenzentren. Und ja, natürlich hat jedes Unternehmen seine eigene Kultur. Und das war für mich einfach eine Bereicherung, einfach nochmal eine neue Kultur kennenzulernen eigentlich. Mhm. Also machte es ganz, waren auch sehr interessante Jahre, muss ich sagen.
Ja. Gab es im Rückblick betrachtet irgendwas, wo du gesagt hast, bei Apple in einer Zeit, das hätte ich mal besser nicht gemacht?
Ja, ich hätte mehr Aktien kaufen sollen. Aber ich glaube, damit bin ich mit Millionen anderen Menschen nicht alleine. man hat sehr viel, also ich habe sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel. Und ich hätte auch einfach manchmal fünfe gerade sein lassen können. Also man ließ sich auch mitreißen von dieser Begeisterung natürlich. Und am Ende ist es nur ein Job. Aber dann ist es natürlich auch wieder mehr als nur ein Job, das ist klar. Also, aber gut, ich glaube, das haben viele Menschen, die, wenn man sich sehr reinhängt beruflich und es macht Spaß, muss man auch noch so ein bisschen schauen, dass die Welt hat ja auch noch anderes zu bieten.
Ja. Wenn du heute zurückblickst, was hat dich auch als Person, als Mensch am stärksten geprägt, was du bei Apple erlebt oder gelernt hast?
Gute Frage. Also am stärksten geprägt einmal so der Zusammenhalt im Team auf einen Launch hinzuarbeiten, wo man manches noch nicht weiß. Also ganz fokussiert zu arbeiten, dieser Zusammenhalt. Und dann auch zu spüren, ich bin jetzt in den USA, ich war bei vielen Keynotes dabei und die Idee war ja von Steve, dass wenn er das Produkt auf der Bühne zum ersten Mal zeigt der Welt, dass dann auch sozusagen die Weltpresse oder halt die wichtigsten Medien aus den jeweiligen Ländern vor ihm ist. Und zu sehen, wie dann der Launch, wenn man mittendrin ist, die Medien danach, am Tag danach und auch Wochen, Monate später sehr beschäftigt, das ist schon was Spannendes, das, da live mit dabei zu sein. Und das war schon interessante Erfahrung. Ja.
Nach allen Stationen, die du hattest, womit arbeitest du heute, Mac oder PC?
Heute arbeite ich mit einem MacBook, genau.
Also du bist der Apple-Welt zumindest arbeitstechnisch mit deinen Arbeitsmitteln treu geblieben.
Genau, na doch, ja.
Georg, ich danke dir für die Zeit, für die vielen Sachen, die du schon erzählt hast.
Gerne.
Hören wir das alles an, werde dem Hannes auch ein bisschen Fragen und Infos geben, dass er fürs Gespräch was weiß. Eventuell, das war jetzt ein so schönes Gespräch, ich überlege, ob wir einen Podcast oder einen reinen Audiocast draus machen, wenn das für dich okay ist, ich höre es mir nochmal an. Ich glaube, es war nichts drin, was ein Problem wäre und es ist eine schöne Geschichte und wir haben jetzt zusammen, glaube ich, fast eine Stunde. Fast eine Stunde gesprochen.
Ja, fast
wir waren
eine
nur
Stunde,
zu zweit.
Ja, genau.
So, jetzt, das heißt, viele der Geschichten werden in der Menge, in der Zeit wahrscheinlich in dieser Sendung gar nicht so unterkommen, kann ich mir vorstellen. Muss man da mal schauen, weil ja der Hannes hat erzählt, ich was erzähle und so. Es ist ja ein Plaudern. Es ist ja nicht nur wir fragen und jemand antwortet, sondern ein Erzählen. Insofern also sage ich jetzt erstmal danke für die viele Zeit und die vielen Sachen und ich höre es mir nochmal an, aber ich kann mir vorstellen, dass ich daraus jetzt kurzfristig dann einen reinen Audiocast machen, das andere haben wir dann ja als Videocast, aber einen reinen Audiocast mache, also einen Podcast mache, weil Podcast, wie du gesagt hast, sind wieder in. Insofern, lieber Georg Albrecht, vielen, vielen Dank für die Zeit, vielen, vielen Dank für die tollen Geschichten, die du erzählt hast, den Blick hinter die Kulissen, auch deine eigenen persönlichen und dir wünsche ich jetzt eine gute Zeit mit dem Gerät deiner Wahl, das zurzeit, ja, wie ich gelernt habe, immer noch ein Mac ist. Dankeschön.
Ja, okay, alles klar. Gut. Almost forgotten,
diggers are your history, yesterday's view. Das war also unser kleiner Sonderpodcast, das Briefing-Gespräch mit Georg Albrecht, dem ehemaligen Pressechef von Apple in Deutschland, Österreich und der Schweiz, als Vorgriff sozusagen auf unsere YouTube-Sendung, wo wir ebenfalls mit ihm sprechen werden und Hannes, ich und er uns gegenseitig ein bisschen an die schönen Apple-Zeiten erinnern werden. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder beim nächsten regulären Podcast hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und vergesst nicht, alle, die in Oldenburg sind, von April bis fast zum Ende des Jahres gibt es dort eine großartige Sonderausstellung rund um 50 Jahre Apple mit einem begehbaren 5 Meter hohen Macintosh und vielen anderen tollen Fotospots. Also besucht das Oldenburger Computermuseum und wir werden auch mal da sein. Bis bald. Empires out of manuals.
others explain the future in simple words. Innovation never says goodbye. It just changes its name. Almost forgotten. Dig is your history. Because the past